Einzigartig war die Hochzeit gestern und es passt wirklich gut dazu jetzt da mein Thema. Einzigartig war die ganze, wie sagt man, Dekoration, genau. War wirklich wunderbar und ich habe keine Ahnung, aus was für einem Grund mich der Mike und die Rita ausgewählt haben zu fotografieren. Und es war für mich ein Riesengeschenk, eine riesige Freude, einfach von 12:30 wo sich diese Jungfern da geschminkt haben, zu fotografieren. Und dann draußen, bei der Andrea draußen, im Park draußen da, Fotos zu machen. Es waren 426 Fotos insgesamt und 6 Filme, die ich gemacht habe. Und es war einzigartig. Wer dabei war, wer es miterlebt hat, kann man sagen, die Afrikaner, sie können feiern. Sie wissen, was feiern heißt, was tanzen heißt, was Freude heißt. Und da können wir etwas davon lernen. Das war wirklich gewaltig. Es war einfach schön. Und ich denke mir, im Himmel wird auch getanzt werden. Ganz bestimmt wird getanzt werden. Einige nicken, die Tänzerinnen, die Tänzer, die nicken. Und auch das passt perfekt. Wenn wir jetzt nachdenken über die Einzigartigkeit unseres wunderbaren, einzigartigen Herrn Jesus. Er ist wirklich einzigartig. Und wenn man so eine Predigt, ich möchte ein bisschen mit hineinnehmen, so als Einleitung, was es so macht mit einem. Wenn man eine Predigt vorbereitet, das macht ganz, ganz viel mit einem. Man liest viele Bibeltexte, man schaut in Büchern nach, man sucht nach Beispielen, man schreibt sich vielleicht schon Wochen vorher, schreibt man sich Gedanken auf. Das habe ich gelernt, weil oft hast du einen guten Gedanken, und wenn du ihn nicht aufschreibst, vergisst du ihn wieder. Und dann ärgerst du dich und denkst, da habe ich so einen guten Gedanken gehabt. Und jetzt habe ich einfach ein Blattel. Das liegt vielleicht schon einige Wochen vor der Predigt, liegt es bei der Bibel oder irgendwo. Und dann schreibe ich mir einfach alles auf. Und dann kommt die Qual der Wahl. Was für ein Text. Es gibt so viel, gerade über dieses Thema Einzigartigkeit Jesus. Es gibt so viele Texte. Das Neue Testament ist voll. Die Apostel übertrumpfen sich gegenseitig in der Beschreibung, was für einen wunderbaren, herrlichen König wir haben. Und das Einzigartige an Jesus ist, dass er einerseits vollkommen Gott ist. Das werden wir sehen. Aber auch genauso vollkommen Mensch. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung, und das möchte ich gleich am Anfang aussprechen oder sagen, das ganz, ganz wichtig ist, wir können Jesus nur erkennen, wenn wir unsere eigene Bedürftigkeit, unsere eigene Schwäche, unsere eigene Schuld, unsere eigene Sünde erkennen. Das hängt ganz, ganz eng zusammen. Selbstgerechte Menschen, Menschen, die glauben, gut genug für Gott zu sein. Menschen, die sich etwas einbilden auf ihre guten Werke. Ja, wenn alle so waren wie ich. Ja, ich habe nie etwas Schieres getan in meinem Leben. Solche Menschen können mit Jesus gar nicht viel anfangen. Sie brauchen Jesus nicht. Brauche ich nicht. Ich kann mir selber gerecht machen. Wir lesen eine Bibelstelle aus dem Philipperbrief, wo der Paulus genau das zusammenfasst oder genau das anspricht. Philipper 3, Kapitel 3, ab Vers 7 bis Vers 9a. Philipper 3, ab Vers 7. Schlagt eure Bibeln auf, lest es mit, prüft es nach. Philipper 3, 7. Doch genau diese Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was sich früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Und da haben wir das schon. Da haben wir schon den Gedanken drin, der selbstgerechte, fromme Pharisäer, Christ oder Moslem oder was auch immer, der kann mit Jesus nichts anfangen oder wenig anfangen. Was war denn für Paulus ein Gewinn? Was war für Paulus ein Verlust? Da lesen wir Vers 4, Philipper 3 ab Vers 4. Dabei hätte auch ich gerade allen Grund, mich auf Vorrechte, Leistungen, gute Werke zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Ich wurde, wie es das Gesetz des Moses vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischem Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz, das sind die 10 Gebote, die 5 Bücher Mose, die Tora ist da gemeint, zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Das waren die Schriftgelehrten. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde Jesu verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Er hat alles getan, was man überhaupt tun kann, um vor Gott gerecht zu sein. Und jetzt sagt der Paulus, das ist alles Müll. Das alles, was ich da getan habe, das ist im Vergleich zu Jesus, das bringt mich nicht weiter, macht mich vor Gott nicht gerecht. Paulus sagt, seine eigenen guten Werke, Beobachten des Gesetzes, alle diese Dinge machen mich vor Gott nicht gerecht. Wer glaubt, das ist eigentlich eine harte Botschaft. Das verletzt uns in unserem menschlichen Stolz. Wer glaubt, durch seine eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können, der betrügt sich selber. Wer glaubt, durch seine eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können, betrügt sich selber. Und da hat Jesus selber ein wunderschönes Beispiel, gibt er uns im Lukas Kapitel 18. Das ist ja auch etwas von dem Einzigartigen von Jesus, dass seine Worte einfach treffen. Sie gehen tief ins Herz. Jesus hat es verstanden, mit wenigen Worten ganz viel auszusagen, im Gegensatz oft zu uns, die mir viele Worte machen und dann nicht unbedingt viel aussagen. Im Lukas Kapitel 18 ab Vers 9, da steht Folgendes. Lukas 18, Vers 9. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. 2 Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger und auch kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und ich gebe den 10. von all meinen Einkünften der FCG. Der Zolleinnehmer dabei blieb mit weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer, ist ein kleiner Mafioso, Kleinkrimineller, der einfach mehr verlangt, als er eine. Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagt Jesus zu den Zuhörern, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir gehen zurück zum Philipperbrief. Vers 8 und 9. Vers 7 haben wir schon umgeschaut. Genau die Dinge, die mir ein Gewinn waren, die siege jetzt als Verlust. Jetzt geht es weiter. Mehr noch im Vers 8. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Das Beispiel von Lukas ist sehr, sehr treffend. Paulus will damit sagen, alle guten Werke, alle meine eigene Anstrengung, alle religiösen Übungen und Gesetze und Vorschriften, der Mensch ist ja so erfinderisch, wenn wir in den verschiedenen Religionen und Gruppierungen schauen, was da der Mensch sich alles ausbildet und ausdenkt, um irgendwie vor Gott gerecht zu werden. Das hilft uns alles nicht weiter. Im Alten Testament hat es ja Völker gegeben, heidnische Völker, die sogar ihre eigenen erstgeborenen Kinder geopfert haben. Weil sie gemeint haben, durch das Kinderopfer können sie Gott gnädig stimmen. Oder? Gott hat seinen Sohn geopfert, wir müssen nicht unsere Kinder opfern. Aber die Menschen haben gespürt, dass sie schuldig sind. Da stimmt etwas nicht. Sie haben gespürt, Gott ist heilig. Und dann hat man alles getan, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Und das funktioniert nicht. Das ist die Voraussetzung. Darum bleibe ich da einen Moment stehen. Das ist die Voraussetzung, um Jesus zu erkennen. Die Einzigartigkeit, die Herrlichkeit Jesu. Es ist unmöglich, alle guten Werke, eigene Anstrengungen hindern mich daran, Jesus zu erkennen. Ich vertraue auf mich selber und auf meine guten Taten. Ich versuche, mich selber zu retten. Oder mit anderen Worten, ich versuche, mir meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Oder? Das dürfte bei mir etwas schwierig sein und bei Enk wahrscheinlich genauso. Das alles, diese Werke, diese Selbstgerechtigkeit, das Vertrauen auf sich selber, das alles, sagt der Paulus, ist ein Riesenbetrug und ist für ihn ein Verlust geworden, ist für ihn Müll geworden, weil er Jesus erkannt hat als Retter, als Erlöser, als Heiland, als der wahre Gott und der wahre Mensch. Das ist nötig, dass wir das beides sehen, unsere Bedürftigkeit und die Rettung von Jesus. Wenn es zusammenkommt, noch passt es. Wenn wir die Geschichte der Menschheit studieren, wenn wir Tagesschau anschauen, wenn wir Zeitung lesen, dann sehen wir jeden Tag, wer wir sind, wie verdorben, wie böse, wie schlecht wir sind. Jeder, ich als Erster, jeder von uns. Das ist die Voraussetzung, sagt der Paulus, um das nochmals zu wiederholen, dass wir Jesus erkennen. Diese Erkenntnis der eigenen Schuld ist die Voraussetzung, dass wir Jesus erkennen. Und Paulus geht so weit, dass er sagt, die Erkenntnis Jesu Christi, er übertrifft alles, ist absolute Priorität. Jesus zu erkennen, sagt er da unten. Mehr noch, Jesus Christus im Vers 8 zu erkennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Jesus erkennen. Und wir haben schon seit Monaten dieses Thema oder diesen Gedanken auf dem Herzen und haben eigentlich immer wieder gedacht, ich kann nicht darüber reden. Ich kann doch keine Predigt machen. Das geht nicht. Ich bin zu klein. Gott ist zu groß. Wer kann denn das beschreiben? Wie sollte denn das gehen? Das hat es eben auch mit mir in der Predigt gemacht. Und einerseits hat es mich klein gemacht, hat es mich demütig gemacht, hat es mich verloren, habe ich mich verloren gefühlt vor der Größe. Und andererseits hat es mir eine Riesenfreude gemacht. Eine Begeisterung, die immer größer geworden ist. Je mehr ich da eingetaucht bin, die Texte, die wir noch lesen werden, einige, hat es mich begeistert. Habe ich gesagt, ist das ein Geschenk, eine Würde für mich, für uns alle, für die Menschen, eine Würde, eine Ehre, dass wir Jesus kennen dürfen, dass wir über ihn reden dürfen, dass er sich uns anvertraut, dass er Mensch geworden ist und Platz genommen hat. die perfekte Dekoration, Platz genommen hat. In einer Krippe. Er ist Mensch geworden, obwohl er Gott ist. Und ich darf darüber reden. Und wir dürfen darüber nachdenken. Wow! Es ist genial. In dem ersten Teil, ich werde in 3 Wochen den zweiten Teil von dieser Predigt machen. Und im ersten Teil möchte man einfach mal über Jesus nachdenken und eine Stelle aus dem Kolosserbrief anschauen, durchgehen und uns das überlegen, wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und im zweiten Teil, in 3 Wochen, möchte ich ein bisschen das Schwergewicht auf die Schuld, auf die Sünde, auf die absolute Unmöglichkeit, dass wir uns selber retten können, möchte ich ein bisschen das Schwergewicht auf das legen. Weil ich das immer wieder einschleicht in unseren Herzen, ma so schlecht als gläubige Christen, vielleicht schon lange gläubig, dass wir irgendwo uns etwas einbilden auf irgendein Werk, auf irgendeine Tat, auf ein gutes Gespräch. Da habe ich so lange gebetet, die Bibel habe ich gelesen und kenne das in- und auswendig. Und na, jetzt ist Gott aber schon zufrieden mit mir. Das schleicht sich so schnell ein. Und da habe ich gespürt, da habe ich eine Last gehabt, da muss ich mal drüber reden. Dass wir einfach lernen, noch mehr auf Jesus zu vertrauen, und nicht auf uns selber. Jesus Christus, einzigartig, unvergleichlich, unersetzbar, wahrer Gott und wahrer Mensch. Wir schlagen einfach 2 Seiten um, oder 3. 2 Seiten und gehen in den Kolosserbrief. Und ich habe eine Stelle ausgewählt, es gibt so viele Stellen. Aber im Kolosser Kapitel 1, 15 bis 20. Würde ich sagen, Kolosser 1, 15 bis 20 ist eine vom Paulus, eben dieser Paulus, der gesagt hat, zwar haben wir alles ein Verlust, Jesus ist Gewinn. Der Paulus, der die Christen verfolgt hat, der hat die Christen verfolgt. Und wir kennen seine Geschichte. Pharisäer, Gesetzeslehrer, total untadelig. Und Gott hat zu ihm geredet. Damaskus-Erlebnis, sagt man ja oft. Damaskus-Erlebnis. Er hat sein Damaskus-Erlebnis gehabt. Saul, Saul, was verfolgst du? Mich! Der Saulus hat ja nicht Jesus verfolgt, er hat die Christen verfolgt. Aber Jesus, das ist auch das etwas Einzigartiges. Klammer auf und Klammer zu. Habe ich nicht aufgeschrieben. Jesus identifiziert sich so mit uns, dass wenn uns jemand angreift und auslacht, dass Jesus sich betroffen fühlt. Saul, was verfolgst du? Mich. Sagt er, also, wer bist denn du? Und es hat zu seiner Veränderung geführt, dass der Saulus ein Jesus-Nachfolger geworden ist. Und er schreibt folgende Verse. Dieser Pharisäer, der das Gesetz auswendig gekannt hat, der sicher einer von den großen intellektuellen Schreibern des Neuen Testamentes ist, sieht man bei seinen Briefen. Mach mal einen Römerbrief lesen, wie das ganz genau aufgebaut ist und perfekt beschrieben alles, Römerbrief. Aber da in der Kolosserstelle steht Folgendes. Jesus Christus, also Kolosser 1, 15 bis 20. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn, durch Christus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen. Und hat zu ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan sollte er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Das ist gewaltig. Das sind gewaltige Verse, die man auswendig lernen sollte. Wir fangen gleich um. Vers 15, 16 und 19. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn wurde alles geschaffen. Und im Vers 19, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Jesus Christus ist Gott gleich. Jesus Christus ist Gott gleich. Jesus Christus ist der Schöpfer von allem, des ganzen Universums. Jesus ist der Schöpfer. Wir sehen in der Bibel, wir reden heute nicht über die Dreieinigkeit, aber wir sehen in der Bibel, Gott hat die Welt geschaffen. Gott Vater hat die Welt geschaffen. Ein großes Geheimnis, das wir nie ergründen können. Jesus Christus, der Sohn, hat die Welt erschaffen. Und der Hiob sagt, der Geist Gottes hat mich geschaffen. Gott hat geschaffen. Jesus hat geschaffen. Der Geist Gottes hat geschaffen. Wow. Großes Geheimnis. Aber wir reden heute über Jesus. Er ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht. Er ist Gott, Gott gleich. Gott wohnt in seiner ganzen Fülle in Jesus. Ein Geheimnis, ein großes Geheimnis. Zieht sich durch die ganze Bibel durch, auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Zweiter Punkt. Jesus ist ewig und er erhält die ganze Schöpfung am Leben. Dass nicht alles auseinander geht und auseinander fällt. Er erhält alles am Leben. Das lesen wir in Vers 17. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Kurzer Vers. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Jesus ist ewig. Gott ist ewig und er erhält die ganze Schöpfung am Leben. Vers 18a, der erste Teil. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt des Leibes. Wie könnte man das beschreiben? Er ist der König, der Big Boss, der Chef, der oberste Herrscher über die Gemeinde Jesu, über alle Gläubigen. Da geht es nicht um katholisch, evangelisch, anglikanisch, lutheranisch. Alle Gläubigen, alle Wiedergeborenen, Gott kennt sie. Ich kenne sie nicht, wir kennen sie nicht. Gott kennt die Herzen. Er kennt alle Gläubigen auf der Welt. Es sind viel, viel mehr, als wir denken. Er ist König, Oberhirte der Gemeinde. Er ist der, der alles in der Hand hält, der uns führt, der uns leitet, der Wege hat für uns. Können wir ganz getrost sein. Wir müssen ein bisschen da reisen. Er tut alles. Er ist Herr. Und vierter Punkt. Da kann man viel dazu sagen. Es ist relativ kurz. Wir können das eigentlich anreißen. Vierter Punkt ist, er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Der Erste, der von den Toten auferstand. Jesus ist Sieger über den Tod. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er hat den Teufel besiegt. Jesus ist Herr. Über alle Gewalten, über alle Mächten, alles ist ihm untertan. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und da gibt es so einen wunderschönen Vers, auch wieder von Paulus, auch im Kolosserbrief. Wir brauchen gar nicht weit zu gehen. Kolosser 2, Vers 15. Das ist auch ein Vers, den wir uns gut merken sollen. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat Gott entmachtet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Satan ist besiegt. Wir müssen den Mut haben, über die Hölle zu predigen, über Satan zu predigen, über die Dämonen zu predigen. Wir müssen den Mut haben. Wir hören sehr wenige Predigten über Dämonen, über Hölle, Satan. Aber wir müssen noch viel mehr darüber predigen, dass Jesus die Dämonen besiegt hat. Er hat Satan besiegt. Er hat triumphiert. Das ist doch ein wunderbarer Vers, der uns zeigt, wer Jesus ist. Wir sehen so viel schlimme Dinge auf dieser Welt. Brutale Sachen. Ich will gar nichts erwähnen. Nicht ins Detail gehen. Wo man einfach merkt, da ist jemand dahinter. Und das ist Satan. Das sind die Dämonen. Satan ist der Feind des Menschen. Jesus sagt, dass Satan der Vater der Lüge ist. Wie viel wird gelogen in dieser Welt? Und dahinter steht Satan. Wir sollen diese Werke entlarven. Aber Jesus ist gekommen. Er hat triumphiert. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat Gott entmachtet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. dann lasst uns an diesem Sieg festhalten. Lasst uns an Jesus festhalten und Jesus erkennen, die Einzigartigkeit. Vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Und jetzt kommen wir zur Menschheit, zu dieser menschlichen Seite von Jesus. Wo man das Gefühl hat, Jesus ist der größte Verlierer. Jetzt haben wir gerade gesagt, er hat gesiegt über alles. Er hat alle Gewalt, er ist Herr. Und dieser allgewaltige, mächtige Gott wird klein und kommt in die Hände von uns Menschen. Das ist die Einzigartigkeit, das Unglaubliche an Jesus. Wo es im Jesaja steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Gedanken gekommen ist, hat Gott denen geoffenbart, die ihn lieb haben. Niemals wäre ein Mensch auf die Idee gekommen, ein Gott Mensch werden zu lassen. Das ist Torheit, sagen die Juden. Und ein Ärgernis, ein Anstoß, sagen die Griechen. Das gibt es ja nicht. Ein Gott, der am Kreuz hängt und verblutet. Wir lesen den letzten Vers. Das ganze Universum mit Christus zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Jesus war durch und durch Mensch. Vollkommen Mensch. Unglaublich. Und nur aus einem einzigen Grund. Weil wir schuldig sind. Weil wir Gnade brauchen. Weil wir Vergebung brauchen. Wenn wir gut genug wären und wir uns durch unsere eigenen Werke und Bravour retten könnten, dann hätte Gott das nicht tun müssen. Dann hätte Gott das sich ersparen können. Aber es keinen anderen Weg gegeben hat. Er war durch und durch Mensch. Er hatte Hunger. Er hatte Durst. Er brauchte Schlaf. Er hat einen guten Schlaf gehabt. Er ist eingeschlafen auf dem Boot. Mitten im Sturm steht, dass er unten geschlafen hat. Er hat Hunger gehabt, Durst, Schlaf. Er hatte tiefe Gefühle. Beim Lazarus zum Beispiel. Beim Toten, bei der Auferstehung, wo sie alle geweint haben. Tiefe Gefühle. Jesus konnte weinen. Der kürzeste Vers ist in dieser Geschichte vom Lazarus, wo steht, Jesus weinte. Das ist ein ganzer Vers. Jesus weinte. Er hat geweint. Er hat gelitten. Er war durch und durch Mensch. Er kann uns verstehen. In deine Ängste, in deine Sorgen, in deinem Leiden, in deinen Krisen, deiner Frustration, in allem, was du bist, er kann dich verstehen. Er ist Mensch geworden. Er ist irgendwo weit oben, weit weg, unnahbar, unerreichbar. Das ist das Einzigartige, das Großartige, das Meisterwerk, Capolavoro, Meisterwerk, was Gott getan hat. Und da lesen wir eine wunderschöne Stelle aus dem Hebräerbrief, da habe ich auch wieder überlegt, welche Stelle soll ich jetzt nehmen. Im Hebräerbrief gibt es einige wunderschöne Stellen, die das so schön beschreiben. Wir lesen aus dem Hebräerbrief 2, 8, 16 bis 18. Hebräer 2, 16 bis 18. Da steht, ich habe übrigens die neue Genfer Übersetzung entdeckt. Neue Genfer Übersetzung. Heute das erste Mal. Finde ich sehr, sehr gut. Ein gutes Deutsch und sehr genau gut übersetzt. Gefällt mir sehr gut. Also neue Genfer Übersetzung. Hebräer 2, 16 bis 18. Wir wissen ja. Entschuldigung. Es kratzt im Hals. Das kommt von gestern, vom Fest. Wahrscheinlich. Von vielen Lachen und Tanzen und Dienen machen. Hebräer 2, 16 bis 18. Wir wissen ja, dass es nicht die Engel sind, denen Jesus zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Das sind wir, das bist du und ich, wir sind die Nachkommen Abrahams. Ihnen kommt Jesus zu Hilfe, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern. Wow, er nennt uns Brüder und Schwestern. Musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Da kann jeder seinen Namen einsetzen, durch die Sünden. Und weil er selbst gelitten hat, und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Ein wunderbarer Vers. Ich finde diese Verse, es gibt noch eine fast ähnlichen Stellen, die sind so wunderbar. Jesus ist in allem versucht worden. Ohne Sünde heißt es in anderen Hebräerstellen, ohne schuldig zu werden. Er ist Gott geblieben, hat nie gesündigt. Er ist genauso geworden wie wir. Und wenn jetzt jemand seine Sünde nicht einsieht und sagt, ich bin unschuldig, ich bin, da kann er mit dem nichts anfangen. Er hat es nicht gebraucht. Hat sich Gott sparen können. Er war ein guter Mensch. Hat er sich nicht verdient. Nur wenn ich meine eigene Bedürftigkeit, meine eigene Schuld, meine eigene Verlorenheit erkenne, kann ich Jesus erkennen. Als wahrer Gott, als wahrer Mensch, als mein Erlöser. Weil Jesus wahrer Gott ist, vollkommen Gott und vollkommen Mensch, konnte er eine Brücke schlagen. Jesus konnte die Ansprüche Gottes vollkommen erfüllen. Und er konnte die Ansprüche uns als Menschen vollkommen erfüllen. Was sind die Ansprüche Gottes? Der Anspruch Gottes ist absolute Heiligkeit, absolute Gerechtigkeit, Vollkommenheit, Unbestechlichkeit. Ein Gott, der die Augen zudrückt und sagt, passt schon, gemeine, passt schon. Korrupt. Geht nicht. Korrupt, nicht zu schreien. Das geht nicht. Gott ist heilig. Er kann keinen Millimeter von seiner Gerechtigkeit weggehen. Das erklärt, warum das nicht geht mit unseren guten Werken. Und der Anspruch des Menschen ist Verlorenheit, Schuld, Sünde, Egoismus, Hass, Lieblosigkeit, Unglaube, Rebellion, Lüge und so weiter und so fort. Jesus hat beides in seiner Person erfüllt. Er hat Gottes Anspruch erfüllt, weil er vollkommen gerecht, schuldlos war. Und der Anspruch des Menschen hat er erfüllt. Der Anspruch des Menschen auf Schuldhaftigkeit, Unglaube, Verlorenheit. Wir werden am Schluss eine Stelle lesen, wo es heißt, er wurde gekreuzigt wie ein Verbrecher. Ich bin ein Verbrecher. Ich bin ein Ehebrecher. Ich bin ein Mörder. Hat zwar nie jemand umgebracht, aber Johannes sagt, wer seinen Nächsten hasst, ist ein Mörder. Die Sünde fängt schon in unseren Gedanken an. Der Gedanke ist der Same der Tat. Der Gedanke ist der Same der Tat. Es gibt kein Mord, kein Hass, kein böses Wort, ohne dass es in den Gedanken anfängt. Es fängt in den Gedanken fängt es an. Gottes Wort geht ganz tief bis an die Wurzeln. Unsere Psychologie, unsere Religionen, unsere Werke, was wir tun, das bleibt immer an der Oberfläche. Darum ändert sich auch nichts in der Welt. Kann sich nicht. Gottes Wort geht an die Wurzeln. Jesus ist Mensch geworden wie wir. Er hat gelitten wie wir. Er hat Angst gehabt, Hunger und Durst. Er ist die Brücke. Er allein kann beide versöhnen in seiner Person. Er allein. All das Wunderbare, Einzigartige, das Herrliche, was wir Jesus nennen und nie in Worte fassen können, hat Gott vorbereitet aus Liebe zu uns Menschen, um uns verzeihen zu können, um uns wieder anzunehmen, um uns zu seinen Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern machen zu können. Die Bibel spricht viel vom Zorn Gottes, vom heiligen Zorn Gottes. Jesus hat diesen Zorn Gottes auf sich genommen, er hat diesen Zorn Gottes vollkommen ausgelöscht. Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit wurde durch den Tod Jesu Genüge getan. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir Jesus verstehen wollen, müssen wir diese Sachen verstehen. Darüber nachdenken, zusammen reden, am Mittwochabend, seid ihr alle eingeladen, darüber zu reden, darüber nachzudenken. Und im Gebet immer wieder, wenn wir Bibel lesen, Herr, erleuchte mich, erleuchte mein Verstand, betet der Paulus einmal irgendwann, erleuchte die Augen, dass wir die Tiefe, die Höhe, die Länge, die Breite von Jesus erkennen. Mein Gebet, jeden Tag bete ich, zeig mir, lass mich ein bisschen mehr verstehen, ich bin so klein, spreng mein Gehirn, spreng meine Gedanken, dass ich das ein bisschen mehr, wir können ja von Gott eh leides wissen, was er selber geoffenbart hat. Wenn wir so schauen in die Sekten und Gruppen und religiösen Vereinigungen, auf was für verrückte Gedanken wir Menschen, mir kämen, dann kann man ja oft mal wirklich schmunzeln, so mal abbitschieren. Gibt es ja nicht. Gott hat sich geoffenbart. Wir können nur das wissen, was er uns gezeigt hat. Und er hat sich gezeigt durch Jesus. Jesus ist das letzte, kann man sagen, das letzte Wort Gottes. Man hat Gott uns nichts mehr zu sagen. Das ist mein letztes Wort. Sagt man oft im Gespräch, wenn man streitet oder so. Mein letztes Wort, mein letztes Angebot. Man hat nichts mehr zu sagen. Das letzte Wort Gottes ist Jesus. Wir kommen zum Schluss. Es gibt also keine guten Werke, keine religiöse Handlung, es gibt nichts, was das Erlösungswerk, was die Person Jesu, das, was er getan hat, ergänzen oder ersetzen könnte. Unmöglich. Um das zu verstehen, müssen wir, wie schon gesagt, erkennen, wie vollkommen gerecht, heilig und unbestechlich Gott ist und wie schlimm und schwer und groß unsere Schuld vor Gott ist. Wenn wir diese zwei Dinge verstehen, die Heiligkeit Gottes und die Sünde und Bedürftigkeit von uns Menschen, dann können wir immer mehr verstehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Und darüber in 3 Wochen möchten wir nochmal darauf zurückkommen. Ich möchte abschließen mit einem Wort, das ist ein Philipperbrief. Wir bleiben heute Philipper Kolosser. Philipper 2 von Vers 6 bis Vers 11. Philipper 2, 6 bis 11. Auch eine ganz wichtige, eine von den wichtigsten Schlüsselstellen, um zu verstehen, wer Jesus ist. Ein ganz wichtiger, auch die Kolosserstelle, eine wichtige Stelle, nebenbei gesagt, im Gespräch mit Zeugen Jehovas. Mit Zeugen Jehovas ist das eine ganz wichtige Stelle. Philipper 2, 6 bis 11. Da steht, er, der Gott, oder Jesus Christus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wie ein Verbrecher. Deshalb, aus diesem Grund, weil er sich so erniedrigt hat, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender und größer ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Also alle Menschen. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, du siehst meine schwachen Worte, meine unvollkommenen Worte. Aber danke, dass du, dass deine Größe auch darin besteht, dass du uns schwache Menschen segnest und uns aneinander gebrauchst. Danke, dass du dich offenbart hast. Danke, dass du Mensch geworden bist. Dass du uns vollkommen verstehst und nie überfordert bist, weil du Gott bist, mit unseren Nöten und Sorgen und Anliegen, die wir auch jetzt in diesem Moment vor dir bringen. Alle Anliegen, alle Sorgen, alle Nöte, unsere Sünde. Wir bekennen, dass wir Sünder sind. Wir bekennen, dass wir deine Gnade brauchen, deine Vergebung. Und wir beten dir, und wahrer Gott, wahrer Mensch, dass du dich so erniedrigt hast und für uns gestorben bist, um uns zu erlösen. Danke, dass du dein Leben, dein Blut gegeben hast, um uns zu befreien, uns zu retten. Und nicht nur das, um uns ein neues Leben zu geben, ein neues Leben. Dass wir nicht mehr einfach so sündigen müssen. Dass wir durch die geheiligt werden, gereinigt werden. Und du hast Satan besiegt. In deinem Namen dürfen wir Sieg haben über die Sünde, über Hölle, Tod und Teufel, über Bindungen, über Nöten. Du bist der, der uns heilt von Krankheiten, der uns verändert. Und tue du das heute Morgen. Du weißt, was jeder braucht. Tue du das jetzt, Jesus. Segne uns und heile uns und vergib uns. Ich preise dafür. Ich bete und mein König, König Jesus, gelobt sollst du werden und gepriesen in alle Ewigkeit.